Willkommen zur 46. Episode des B-Lobby Podcasts. Heute summen wir in ein Nest, das wir sonst lieber meiden würden, nämlich das Universum von Charlie Kirk. Falls ihr ihn nicht kennen solltet, er ist so etwas wie der Influencer der amerikanischen Rechten mit einer Mischung aus Dauerempörung, Buzzwords und dem Selbstbewusstsein eines Mannes, der glaubt, Google hätte ihn persönlich zensiert. Ich mache das nicht nur alleine, sondern mit meinen beiden Co-Moderatoren, dem Marc.
Hi.
Und irgendeinem komischen Typen, der gerade eine Sonnenbrille aufgesetzt hat. Es ist ganz komisch, wir machen diese Episode das erste Mal, dass wir uns zumindest gegenseitig sehen können und erhoffen uns davon ein bisschen mehr Dynamik. Und setz bitte die Sonnenbrille wieder auf, es war vorher besser.
Sieht man meine Augenringe nicht so. Hallo, ich bin Philipp.
Genau, heute geht es ein bisschen um die Ermordung von Charlie Kirk. Das ist vor gewisser Zeit passiert.
Stell dir mal vor, du hast die Folge zum tatsächlichen Zeitpunkt so veröffentlicht, also 2 Wochen vor dem Mord an Charlie Kirk.
Das wär's noch. Es befindet sich vielleicht in der Zukunft, vielleicht auch in der Vergangenheit, wer weiß. Charlie Kirk ist ein sehr, sehr großer Fürsprecher von Donald Trump gewesen, hat durch die Universitäten gereist sozusagen und hat sich dort Podiumsdiskussionen gestellt und hat immer wieder rechte, teilweise sehr, sehr rechte Themen publik gemacht und dort auf diesen Podiumsdiskussionen halt seines Erachtens nach halt auch verteidigt.
Genau, das Interessante bei Kirk war, dass er so ein gewisser junger Influencer war. Das heißt, er hat sehr viel Social Media genutzt, er hatte da Millionen Follower und im Gegensatz zu vielen anderen war er auch anscheinend ziemlich charismatisch. Ja, genau, er ist mit Turning Point USA, die man heutzutage oder im deutschsprachigen Raum, glaube ich, eher von Memes kennt als von der wirklichen Veranstaltung. Und ab 2016 war er halt sehr Trump-nah und hat mit Trump viel gemacht.
Ja, er galt auch als einer der größten Fürsprecher von Trump und war eigentlich grundsätzlich dafür verantwortlich, gerade auch die junge Bevölkerung auf stärkere, härtere Parteilinie von Donald Trump zu bringen. Gerade bei jungen, weißen Männern war er sehr beliebt, insbesondere aber auch Turning Point USA sehr beliebt und die Inhalte, die die verbreitet haben. Zumindest war er beliebt bis zum Zeitpunkt vor einer Woche, je nachdem, wann die Folge rauskommt.
Ich glaube, 2 Wochen, wenn die Folge rauskommt.
Wenn die Folge rauskommt, 2 Wochen. Dort wurde er von einem Schützen auf der Bühne erschossen, starb relativ schnell, ist jetzt halt tot.
Genau. Ich würde dann auch sagen, bei der Folge fokussieren wir uns auch nicht wirklich auf den Tod und die Ereignisse, sondern was das Ganze ausgelöst hat. Denn das ist ziemlich interessant. Denn seit Kirks Tod ist einiges passiert. Erstmal muss man sagen, wir leben in einer Zeit, wo der Tod von einer Person, besonders wenn die öffentlich auftritt, sehr schnell verbreitet wird. Also auf Social Media hat man Sekunden danach eigentlich schon Bilder und Videos gesehen, wie er ermordet wurde. Und wirklich sehr grafische Videos. Ich habe mir davon keins angeschaut. Habt ihr? Also es gibt wohl auch Videos, wo man direkt sieht, wie er getroffen wird.
Nee. Ich habe tatsächlich nur das Video gesehen, wo, also ich glaube, es war auch das, was vom ABC oder so dann auch verbreitet wurde, wo praktisch die letzten 4 oder 5 Sätze vom Interview zu sehen sind und in dem Moment die Kamera dann anhält, wo das Schussgeräusch praktisch fällt.
Ja, genau.
Allerdings hat man da auch immer noch relativ viel Ton, also die Schreie und alles von den panischen Menschen hört man trotzdem. Und allein das ist schon ziemlich akustisch, grafisch gewesen. Also definitiv kein schönes Ereignis. Prinzipiell auch nicht. Und die Panik und die Angst, die die Leute da gehabt haben, ist definitiv auch scheußlich. Aber wie gesagt, es soll heute auch nicht an sich um die Ermordung per se gehen. Vielleicht nur noch 1, 2 Sätze dazu. Zum jetzigen Zeitpunkt des Podcasts ist auch noch so ein bisschen offen, aus welchem Metier tatsächlich der Täter genau kommt. Ist auch die Grundlage für das, was in unseren späteren Sätzen oder in dem späteren Verlauf der ausschlaggebende Punkt ist für einige der Folgen des Attentates. Bleiben wir einfach mal dem, weil was faktisch feststeht. Der Schütze ist nach der Tat geflohen und wurde letztendlich von seiner eigenen Familie der Polizei gemeldet. inzwischen ist das so, der Vater hat die Belohnung, die ihm zusteht, abgelehnt und möchte sie gerne der Erika Kirk geben, beziehungsweise der Organisation Turning Point USA, für das Leid, was der Sohn sozusagen verursacht hat. Was auch noch Fakt ist, ist, dass der Täter nach der Tat in Chats mit seinen Freunden Witze über die Tat gemacht hat, zu sagen, oh, muss wohl ein Doppelgänger von mir sein, so ein bisschen in die Richtung, als die ersten Videos veröffentlicht wurden. Und was auch Fakt ist, und das ist das, wo sich ganz viele aus irgendeinem Grund Rechte extrem dran aufgeilen, seine Mitbewohnerin ist eine non-binäre Person. Und scheinbar ist das ganz besonders relevant gewesen für das Attentat aus Sicht der Rechten. Weil irgendwie muss man ja die Schiene rüber hinbekommen, dass es irgendwas mit Transleuten zu tun hat. Sonst ist man ja als rechter Podcaster nicht glücklich über ein Attentat. Genau, das vielleicht nur an den Basisfakten. Also der Täter sitzt ein, es wird für ihn oder soll für ihn auch die Todesstrafe gefordert werden. Und ja.
Der Potenzielle, meine ich. Ne? Das ist noch nicht gerichtlich bestätigt, oder?
Ja. In den USA ist das so ein bisschen anders. Grundsätzlich gilt da auch die Unschuldsvermutung, aber da er sich, da sein Vater ihn gemeldet hat und ich glaube, er sich selber auch dazu geäußert hat, ich bin der Meinung, er hatte schon geäußert, dass er es auch war. Also er plädiert nicht darauf, unschuldig zu sein. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, genau. Also es gibt noch keine Gerichtsentscheidung. Das wäre schon sehr fragwürdig, wenn es tatsächlich jetzt schon eine endgültige Gerichtsentscheidung über die Schuldigkeit geben würde. Aber bei der USA überrascht uns wahrscheinlich auch weniger, wenn die Gerichtsverfahren sehr seltsam ablaufen. Genau, aber was sind denn eigentlich die Folgen davon? Ja, überraschenderweise hat es für die amerikanische Medienlandschaft ziemlich starke Folgen.
Genau. Da würde ich erst später dazu kommen, tatsächlich.
Ah, okay.
Ich würde jetzt erstmal schauen, wie das Ganze, ich würde mal sagen, propagandistisch dann aufgebauscht wurde. Und zwar, es war ein Mord, es war ein politischer Mord. Man kann sich natürlich streiten, inwiefern das ein terroristischer Akt war. Kann man für und gegen argumentieren. Aber was natürlich gemacht wurde, auch direkt am Abend des Mordes, und Kirk ist ja relativ schnell dann gestorben, also ich glaube, 1-2 Stunden nach dem Attentat wurde dann berichtet, dass er gestorben ist von Trump. Was gemacht wurde, ist aus diesem einzelnen Mord eine Art riesiges Terrornetzwerk gemacht, was da wohl agiert und was dazu geführt hat. Das heißt, man hat sehr schnell dieses Narrativ aufgegriffen, dass es nicht ein einzelner Täter sein muss, sondern dass die gegensätzliche politische Meinung eben ein Terrornetzwerk hat, was gezielt diese Angriffe macht. Was Stand heute immer noch nicht bewiesen ist. Also Stand heute gehen wir von einem einzelnen Attentäter aus.
Ja, ich würde nur mal ganz kurz an dieser Stelle kurz zwischengrätschen und darauf hinweisen. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, aber ich glaube, dein Internet ist tatsächlich mit der Leistung deiner Kamera überlastet.
Das kann
also
gut sein,
ich habe gerade die Hälfte von dem verstanden, was du gesagt hast. Tatsächlich ist es ganz ironisch und witzig in dem Sinne, dass auch einige der rechten Sprachrohre die Tat oder den Mord an Charlie Kirk mit dem Reichstagbrand verglichen haben. Was ironischerweise ziemlich gut signalisiert, was gerade tatsächlich in der USA passiert, nämlich auf Basis eines Einzeltäters, vielleicht sogar eines Einzeltäters aus dem politischen eigenen Metier des Opfers, wird dazu aufgebauscht, um eine ganze linke Gruppierung anzugreifen und zu verbieten, aller Reichstagbrand. Ich weiß nicht, ob den rechten Sprachrohren bekannt ist, dass sie damit eigentlich sich selber mit dem Nazi-Regime vergleichen, aber ich finde es eigentlich ganz gut, gefällt mir. ja, aber die Vergleiche sind tatsächlich da und es ist tatsächlich auch gar nicht so, so weit weg von dem, was tatsächlich aktuell passiert. Also Trump hat relativ zügig danach angekündigt, dass die Antifa als Organisation verboten werden sollte. Was aus, selbst wenn man inhaltlich mit der Antifa nicht übereinstimmt und meint, dass das Ganze kritisch ist, was die Forderung eine ziemlich dumme Forderung ist, weil die Antifa ist eben keine Organisation. Es gibt keine Antifa-Firmenzentrale mit dem Chef der Antifa. Antifa ist halt eine komplett dezentrale Organisation, wo theoretisch, ich nenne zwar zwei Nachbarschafts-Antifa-Organisationen, komplett unterschiedliche Ansichten und Methoden haben können. Es gibt halt nichts Zentrales bei der Antifa. Von daher ist das überaus dämlich, das an der Stelle so zu fordern. Passt aber.
So ein bisschen wie Anonymous.
Ja, genau. Oder indem man sagt, ja, Linksorientierte, die Linksorientierten als eine Organisation. Also als ob wir einen zentralen, linksorientierten Chef haben, der uns allen unsere Geldumschläge zuschickt. Apropos, Marc, es wird wieder Zeit, ich brauche meinen Geldumschlag.
Den bekommst du noch. Du machst gute Antifa-Arbeit. Sehr gut argumentiert.
Und ja, von daher ist es dämlich. Und der Witz ist, es breitet sich aber tatsächlich aus. Die niederländische Regierung oder das niederländische Parlament, was ja auch stark dominiert von der Partei von Wilders ist, ich glaube, es ist die PVV, aber drei Parteienabkürzungen sind nicht meine Stärke. Drei Buchstabenabkürzungen. Also es ist die Partei von Wilders, die auch sehr rechtsextrem ist, hat jetzt tatsächlich im niederländischen Parlament ebenfalls erreicht, die Antifa als terroristische Organisation einzustufen. Also dasselbe dämliche. Eine Organisation, die Antifa.
Und hierzulande fordert sie die AfD genauso. Ja, aber auch von der AfD gefordert, die Antifa genauso zu verbieten, die ja natürlich als Antifa AG, GmbH, ja einen festen Sitz hat.
Ja, also der Witz ist, Antifa ist an sich einfach nur der Oberbegriff, und das ist die Definition vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, der Oberbegriff für verschiedene, lockere, strukturierte, ferne, autonome Strömung des linken bis linksextremen Szene, die alle gemein haben, dass sie eine antifaschistische Strömung sind.
Ja, also jeder, der gegen Faschismus ist und das irgendwie auch auslebt, kann schon Teil der Antifa sein. Also da gehören Teile der CDU dazu, SPD bis Linke und noch Linke, also kann alles dabei sein.
Ich finde die Vorstellung witzig, dass in Zukunft die Omas gegen rechts von SEK-Einheiten niedergeschossen werden, weil sie Terroristen sind. Das ist eine gewisse Vorstellung, die beängstigend, katastrophal ist, aber auch auf eine gewisse Art und Weise witzig.
Genau, aber zurück zu den USA. Was interessant ist oder was wir so ein bisschen aufgezeigt haben, Trump nutzt diesen Attentat als Begründung, nicht als Grund, sondern als Begründung für ein gewisses hartes Vorgehen. Das heißt, es haben wir schon gesagt, es wird viel gegen die Linken, gegen die Demokraten gehetzt, die da anscheinend irgendwie mit drinstecken sollen. Und es wird dann auch wieder gefordert, dass man Andersdenkende an Universitäten irgendwie einschränkt, dass man will aktiv diese gemäßigte Öffentlichkeit, diese Mitte ein bisschen radikalisieren mit diesem Attentat und auf die eigene Seite bringen und dann auch versuchen, andere Meinungen zu unterdrücken.
Hat ja auch, meine ich, relativ schnell nach dem Attentat die Demokraten dafür verantwortlich gemacht.
Genau, da gab es einige, die Demokraten verantwortlich gemacht haben.
Ja, und das, obwohl, wenn wir das Ganze mal kurz vergleichen, die Situation vor wenigen Monaten, als in Minnesota zwei demokratische Abgeordnete erschossen wurden und die rechte Bubble sich darüber lustig gemacht hat, und das ist ja nur der verdiente Preis für ihre Dummheit sozusagen war, haben jetzt eigentlich vehement alle großen demokratischen Politiker und Vertreter gemeinschaftlich das Attentat stark verurteilt und gesagt, es geht so nicht, Gewalt hat in einer vernünftigen Demokratie keine Position.
Ja. Ja, es gibt auch schon einen gewissen Unterschied, wie zwischen rechten und linken Terrorismus unterschieden wird in den USA.
Nicht nur in der USA.
Nicht leider. Eben, genau.
Ja. Um vielleicht noch ergänzend, gestern hat auch Ungarns Außenminister die EU aufgefordert, Antifa als terroristische Organisation einzustufen und ein EU-weit gemeinsames Vorgehen gegen die Antifa zu vereinbaren. Das Gute ist, das wird in der EU nicht funktionieren, weil wir haben einige linke Regierungen in der EU, zum Glück. Und da funktioniert zum Glück ausnahmsweise mal, dass die EU immer gemeinschaftlich entscheiden muss.
Ja. Gehen wir mal zu dem Bereich Medien.
Medien.
Genau, ja, die Trump-Regierung, die ist ja sehr aktiv, wenn es um Medien geht. Und auch der Vizepräsident J.D. Vance war ja beim Charlie Kirk-Podcast in der Folge nach seinem Tod. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das Attentat war am Donnerstag und er war am Montag schon im Podcast und hat dann den Podcast eben genau diese Dinge verbreitet. Genau, den Podcast übernommen, genau diese Dinge verbreitet, die wir die letzten Minuten auch gesagt hat.
Möchte das auch gerade nochmal festhalten. Er hat den Podcast übernommen. Der Vizepräsident der USA hat nichts Besseres zu tun, als einen politischen Podcast zu übernehmen, weil der Podcaster erschossen wurde.
Der USA doch generell relativ wenig zu tun. Der hat doch da sowieso nichts. Also bei uns ist es ja so, dass der Vizepräsident gleichzeitig noch tatsächlich irgendwie Minister ist und ein Amt ausübt. Aber was hat der mit dem Vizepräsidenten in den USA zu tun?
In den USA hat er auch tatsächlich zu tun. Der ist ja der Vertreter vom Präsidenten. Grundsätzlich hat er auch mit Dienstreisen. Man kann auch in Frage stellen, ob der Präsident viel zu tun hat, so viel wie Trump golfen geht. Aber das ist nicht die heutige Diskussion. Wäre ein Thema für einen anderen Podcast. Wie oft geht Trump golfen? Aber da gibt es, glaube ich, auch einen Online-Tracker für.
Ja, also das ist alles höher, als man denkt und nicht wirklich überraschend.
Und nicht wirklich überrascht, genau.
In der ersten Amtszeit ist schon lustig, wie oft, hat er, glaube ich, zu Anfang gesagt, irgendwie, er wird als Präsident keine Zeit mehr haben, um zum Golfen zu gehen. Ich glaube, es hat 2 Wochen gedauert, da war er golfen.
Ja, ich finde es auch, also da gibt es noch andere Punkte, wir können auch uns darüber freuen, dass Trump seine, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, $400.000 US-Präsidentengehalt pro Jahr ablehnt, aber ich glaube insgesamt 10 Millionen oder 10 Milliarden Euro, bin mir immer bei den Zahlen aus dem amerikanischen System unsicher, reicher geworden ist, seit er Präsident geworden ist. Juhu, dafür hat er 400.000 Euro halt gespendet.
Wow.
Anyway, wo ich eigentlich hinaus drauf wollte, in der USA wird ja auch immer kritisiert, Einfluss des Staates auf die Medienbildung, auch von unseren lieben rechten rechten Demagogen wird öffentliches rechtliches Fernsehen immer als Staatsmeinung betrachtet. Aber da, wenn der Vizepräsident einfach einen Podcast übernimmt und seine Meinung da verbreitet, dann ist das cool. Ja, da sind wir wieder unterschiedliche Betrachtungen, rechts und links. Was aber auch noch ganz spannend ist, er hat diesen Podcast übernommen, dort seinen Mist verbreitet. Ich glaube, wir kriegen den Drohnenstreik doch noch in diesem Podcast, oder?
Ja, ich glaube, wir werden die Folge nicht überleben.
Aber dann haben wir Videos, wir sollten es eigentlich aufnehmen, die Videos. Genau, ich habe vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte.
Genau, wir waren bei den Medien, wir waren...
Die Medien. Ah genau, die Free Speech Vertretung der USA. Es war ja der komplette Wahlkampf unter anderem, neben der Antimigration der Republikaner war ja Free Speech und man darf ja nichts mehr sagen. Kommen wir zur USA eine Woche, zwei Wochen, wenn der Podcast veröffentlicht wird, nach Kirk-Attentat. Zwei große Medienunternehmen haben hochrangige Mitarbeiter entlassen oder werden sie bis nächstes Jahr entlassen. Warum? Politische Einflussnahme. FCC, also die amerikanische Medienbehörde, hat zum einen damit gedroht, Lizenzen zu entziehen, wenn jemand Unwahrheiten verbreitet. Und das andere große Medienunternehmen, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie rum es war, ABC war es, glaube ich, hat Cole entlassen, weil die ja einen großen Merger planen mit Paramount.
Oder andersrum. Genau, also CBS Paramount hat im Juli Stephen Colbert entlassen, beziehungsweise nicht entlassen, sondern den Vertrag nicht verlängert und der geht dann bis nächstes Jahr Mai. Angeblich aus finanziellen Gründen, weil eben die Late Night Show nicht mehr so viel Gewinn abwirft. Andererseits braucht Paramount eine Genehmigung für die Fusion mit Skydance und er macht die Genehmigung, die Trump-Regierung.
Und witzigerweise eine Woche, nachdem sie den Vertrag nicht verlängert haben und das angekündigt haben, wurde diese Genehmigung auch erteilt.
Ja, und davor Trump auch schon mehr oder weniger subtil gesagt, dass er sich sehr freuen würde, wenn Colbert gefeuert wird. Also,
sind wir mal ganz offen, die Trump-Regierung... Auch wieder zu einem kleinen, aber fein... Okay, du hast gerade geredet, das kam nämlich nichts durch. Ja, darum habe ich einfach angefangen zu reden.
Genau.
Nach dir. Dann sag das nochmal, was du gesagt hast, aber weil ich würde es auch gern hören. Ist auf der Tonspur ja zwar drauf, aber ich habe es nicht gehört.
Genau, die Trump-Regierung nutzt den Einfluss, den es über die Medienfirmen hat, einfach generell aus. Das heißt, es wird gezielt Druck auf einzelne Firmen gemacht, die etwas machen, was der Trump-Regierung nicht gefällt. In dem Fall Meinungen verbreiten, die die Trump-Regierung nicht will. Und dann gibt es eben im Geheimen Milliardendeals. Es gibt Zölle oder Zollausnahmen für bestimmte Firmen. Es gibt entweder Gelder von Universitäten oder die werden gestrichen. Und es gibt eben Fusionsgenehmigungen oder Sendelizenzen oder eben nicht mehr.
Witzigerweise, das Thema mit den Sendelizenzen hat tatsächlich sogar ein Republikaner kritisiert. Ted Cruz, also der Florida-Republikaner, hat kritisiert, dass das nicht geht, dass man nicht mit dem Entzug von Rundfunklizenzen drohen soll, um eigene Ziele durchzudrücken. Das könnte nämlich auch den Republikanern im Endergebnis schaden. Tatsächlich einer der wenigen großen Republikaner, der das Vorgehen in dem Fall kritisiert hat. Er hat zwar auch die Entlassung von aktuell Entlassenen.
Kimmel.
Gut geheißen, so rum, also nicht kritisiert. Er fand, es war richtig, dass er entlassen wird, weil er halt Unwahrheiten verbreitet hat. Aber die Methodik, über die FCC Einfluss zu nehmen, ist die vollkommen falsche. Und jetzt kommen wir auch zu dem kleinen oder feinen Unterschied wieder zwischen links und rechts. Ja, auch die Linken, also die Demokraten, auch wenn die Demokraten nicht wirklich mit unseren Linken vergleichbar sind, auch die Demokraten haben vor einigen Jahren zum Beispiel Entlassungen gefordert von Menschen, die rassistische Äußerungen geäußert haben. Aber das war's. Sie haben es gefordert und fertig. Keinerlei Einfluss genommen, keinen Druck mit Lizenzen gemacht und die Sender haben sich dann stellenweise dafür oder dagegen entschieden, die Leute zu entlassen. Fox hat zum Beispiel grundsätzlich fast niemanden entlassen, außer tatsächlich den, der jetzt auch riesiger Russland-Freund ist.
Ich weiß, wenn du meinst, der mal ein Interview mit Putin hatte. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen. Also bei John Oliver wird er immer so als Riesenidiot dargestellt. Vielleicht ist er das auch, ich weiß es nicht. Ich weiß, wie du meinst, ja.
Er ist tatsächlich in dem Sinne ein Idiot, weil er sich sowohl mit den Republikanern als auch mit den Demokraten verscherzt hat. Also der hat es echt ins Klo gegriffen. Weil Trump mag ihn auch nicht, weil er halt auch unter anderem sehr oft Trump kritisiert hat. Aber der wurde unter anderem als einziger mal bei Fox entlassen. Ansonsten gab es andere, die auch mal entlassen wurden, aber nie mit Druck der Regierung. Also man hat nie politischen Druck eingesetzt, um seine Ziele zu erreichen. Also tatsächlich Einfluss genommen.
Jetzt genau, um es mal klarzustellen, einfach mal Stephen Colbert hat irgendwie nichts Schlimmes gesagt in seiner Late-Night-Satire-Show. Generell nicht. Und die Folge von Jimmy Kimmel, wegen der er abgesetzt wurde, da die fand ich sogar relativ zahm. Das heißt, es gab generelle Kritik an der Kapitalisierung von Kirks Tod. Also unter anderem, dass Vance eben Kirks Podcast genutzt hat, um dort seine Ansichten zu verbreiten. Und Kimmel hat auch gemeint, dass Trump trauert wie ein Vierjähriger mit einem toten Goldfisch. Also hat Trump unterstellt, dass ihm das eigentlich relativ egal ist. Aber ansonsten war da nichts. Also es war tatsächlich, er hat nichts mit dem Tod gut geheißen, hat nichts irgendwie Schlimmes gesagt. Es war eine, wie ich finde, relativ zahme Folge, mit was, wo er noch ein bisschen extremer hätte ausdrücken können, besonders als Satiriker. Und dass er dafür dann abgesetzt wird, ist schon extrem.
Also einer der Gründe, warum, also offiziell die Republikaner, offiziell. Der Hauptgrund war scheinbar, dass er unter anderem auch behauptet hat, dass eben der Attentäter aus dem rechten Milieu selber kommt und der Regierung widersprochen hat, dass es sich um einen linksextremen Aktivisten mit einer Trans-Mitbewohnerin handelt.
Ja, er hat der Regierung widersprochen.
Ja. Ja, wo laufen wir denn hin?
In den Faschismus. Ist ja schon die Zeit, um wieder schlechte Stimmung in der Podcast-Folge zu verbreiten?
Ja.
Okay, wir sind schon damit gestartet.
Ich glaube, wir hatten vor, muss ich ganz kurz mal in so ein Dokument gucken.
Wir hatten mal eine Folge, wo wir nicht irgendwie negativ geändert haben mit dem Thema.
Wir hatten in unserer April-Folge hatten wir das Thema mit Widerstand leisten und wann das noch möglich ist und wann man noch was erreichen kann. Wir sehen jetzt wunderbar, dass auch der letzte Pfeiler eigentlich, der ist auch vorher schon ziemlich stark angekratzt gewesen mit den Oligarchen, fast schon, die Medienwelt besessen haben. Damals haben wir, glaube ich, die Washington Post als Thema gehabt. Oder ich glaube, zwei Monate vorher die Washington Post zu der Wahl. Und ja, jetzt sind auch die großen anderen Medienunternehmen dran und laufen auf die Gleichschaltungsschiene hinaus. Man hat Angst vor den Shareholdern. Also muss man die Shareholder glücklich machen. Die Shareholder macht man nur glücklich, indem man halt sich die Regierung nicht zum Feind macht. Und das ist bei Trump halt Arschlecken sozusagen.
Genau, das ist auch so eines der ersten Anzeichen für Faschismus. Also wenn man sich Faschismus historisch in der Welt anschaut, dass die Gleichschaltung von Medien und besonders Kritikern und Satirikern ist eines der ersten Sachen, die gemacht wird. Damit man komplett diese öffentliche Meinung und diese Propaganda verteilen kann und kontrollieren kann.
Man muss sich vorstellen, praktisch vor 2 oder 3 Jahren war es nur Fox. Fox war ein Propagandanetzwerk, das auch immer mehr zum Propagandanetzwerk wurde. Das hat aber nur funktioniert bei den tatsächlichen Anhängern der Sender. Wenn jetzt demnächst alle großen Kabel- und Fernsehbetreiber dasselbe verbreiten, dann erreicht es jeden und irgendwann gibt es keine konträre Meinung mehr. Und da gibt es auch keine Berichte darüber, was schlecht läuft und keine unabhängigen Berichte. Dann wird jeder Fernsehsender sagen, oh, die Tariffs sind gut, bringen einen Haufen Geld nach Amerika. Und alle anderen, die anders denken, werden halt stumm geschaltet. Und der Schritt oder der Punkt ist gefährlich nah erreicht. Ein funktionierendes Bildungssystem hat die USA eh nicht. Also, dass die Bildung irgendwas macht, ist auch mal dahingestellt. Gemeinschaftliches Vorgehen der anderen Kräfte ist auch nahezu unmöglich. Das hat man ja alleine schon bei der Wahl gesehen. Einer der Gründe, warum Kamala Harris ja auch verloren hat, war, dass sie die ganzen eher Islamfreunde verloren hat, weil sie halt nicht stark genug auf der Seite von Palästina war. Also sind die einfach gar nicht wählen gegangen und haben deswegen jetzt Trump bekommen, der Palästina komplett ablehnt. Kleiner Funfact am Rande, Palästina wurde jetzt offiziell von 3 Ländern als Staat anerkannt. Kanada, Australien und Großbritannien. Gerade eben während des Podcastes, nur mal um ganz aktuelle News reinzubringen. Genau. Also, was kann man noch tun?
Es gibt Experten, die sagen, dass ein Bürgerkrieg wahrscheinlich ist, weil es sich irgendwann so weit radikalisieren und eskalieren wird, bis es nicht mehr anders geht.
Und wie erfolgreich der ist für die Seite, die pro-demokratisch ist, sei mal dahingestellt. Tendenziell ist blöderweise die Waffenverteilung eher auf der Seite, die gegen die Demokratie ist. Die MAGA-Crowd, auch wenn die unbedingt in einem Krieg vielleicht nicht die beste, also auch in einem Bürgerkrieg, nicht die größte Bedrohung sind. Aber anders gesagt, die prodemokratische Seite kann nur auf ausländische Unterstützung hoffen. Und ich glaube, auch dort wird es kein weit unterstützendes Vorgehen geben. Normalerweise war es die USA, die dabei unterstützt hat, Regime zu stürzen. Ist ein bisschen schwierig jetzt.
Ich bin gespannt, wer jetzt die USA unterstützt, deren Regime zu stürzen.
Die EU macht es nicht, die ist so uneinig, wenn sind es einige einzelne Länder. Und Deutschland muss sich erstmal gegen Osten verteidigen. Außerdem, je nachdem wie bei uns läuft, wir haben erstmal im eigenen Land Probleme genug. Das ist unwahrscheinlich, dass wir was machen. Russland wird mitmischen, aber nicht auf der guten Seite.
Die haben schon mitgemischt seit Jahren, deswegen ist es so, wie es ist.
Großbritannien hat auch gar nicht so ferner Zukunft wieder Wahlen und da sieht es aktuell auch ziemlich scheiße aus. Ja, also eigentlich
grundsätzlich alles scheiße, wie jede Folge, oder?
Für jede Folge, wir sind verloren, wir werden alle sterben. Und unser Podcast wird natürlich gelöscht werden, bevor die Machtergreifung stattfindet, weil wir sind feige und haben Angst vor Mordungscamps.
Ja, Rammstein ist hier viel zu nah. Wir sind ja noch im Radius.
Genau, aber halten wir fest, die USA ist, wie wir es auch schon mal vor einigen Folgen im April spätestens fast gesagt haben, auf dem besten Wege in eine astreine Diktatur. Das einzig Positive, was man sagen muss, Diktaturen haben generell eine relativ geringe Halbwertszeit. Demokratien auch nicht, aber Diktaturen genauso wenig. Ob wir das Ende einer Diktatur noch miterleben werden? Den Vorteil, den wir aktuell in der USA haben, im Gegensatz zum Beispiel zu Russland. Russland ist relativ stark geregelt. Wenn Putin wegfällt, wird zwar einiges an Machtvakuum geben, aber der hat schon geguckt, dass seine Lieblinge immer in seiner Nähe sind und die Lücken füllen. Die USA, wenn Trump fällt, da ist noch ganz fraglich, glaube ich, wer da die Macht übernimmt. Ich glaube, da sind die zum jetzigen Zeitpunkt rechten Organe noch ziemlich zerstritten. Und das ist, glaube ich, aktuell noch der Vorteil, der so ein bisschen ist. Der Vorteil ist, dass Trump sehr alt ist, gesundheitlich nicht mehr sehr fit.
Genau. Dann können wir jetzt, glaube ich, das Thema erstmal soweit abschließen und rollen mal ein bisschen.
Wir beenden unser Thema mit der Hoffnung auf den frühen Tod von Trump. Ist doch auch
wunderbar. Ja. Nee, ich denke, wenn Trump stirbt, dann werden wir auf jeden Fall eine Folge dazu machen.
Ja, da können wir einen Live-Podcast zum Beginn einen Bürgerkrieg machen.
Ja.
Okay. Wird spannend.
Ja. Okay, gut. Wie weg vom Thema so Funny Burger Krieg. zum weltbewegenden News, oder?
Ja.
Genau, dann willkommen zu den weltbewegenden News. Mein Thema ist, dass Maximilian Krah jetzt ungeschützt in die Grippesaison geht, weil seine Immunität aufgehoben wurde. Krah kennt man, der ist ein völkischer Nationalist, der ist natürlich bei der AfD. Der war für die AfD im Europaparlament, jetzt im Bundestag und war auch Spitzenkandidat für die letzte EU-Wahl. Das heißt, er ist Top-Personal der AfD und er ist angeblich bestechlich und macht Geldwäsche. Denn über Scheinfirmen soll er Gelder von russischen und chinesischen Geheimdiensten praktisch verschleiert haben. Ebenso wie es in Deutschland Liebner Patriot macht, erstmal von den Geheimdiensten Geld sammeln. Was auch Sinn machen würde, denn die Kontakte zu den Geheimdiensten sind da. Einer seiner Mitarbeiter hat ja angeblich für China gearbeitet, war da Spion und der hat wohl auch Kontakte zu russischen Spionen gehabt. Von daher, dass er da Geld bekommen hat, ist zumindest nicht unmöglich und deswegen hat der Bundestag auch Mitte September dann die Immunität aufgehoben. Genau, ist schlecht für die Grippesaison. Es kann sein, dass er krank wird. Ist auch rechtlich schlecht, weil es kann sein, dass er angeklagt wird. Aber da sieht man mal wieder, was so das Top-Personal der AfD alles Schönes, Patriotisches macht, um gegen diese bösen Altparteien vorzugehen.
Ein bisschen funny ist ja tatsächlich sogar, dass der Krah sogar in der AfD sehr unbeliebt inzwischen ist, wegen einigen Eskapaden. Er ist ja auch der Grund dafür, oder eine seiner Äußerungen ist ja auch der Grund dafür, dass damals die französische und auch die italienische extrem rechte Partei mit der AfD nicht mehr zusammenarbeiten wollen, weil er die SS gut gehießen hat. So ein bisschen die SS-Soldaten.
Ja, wie gesagt, er ist Spitzenpersonal der AfD.
Ja.
Okay. Genau. Dann. Und jetzt vom Thema, die AfD macht Dinge zum Thema, die AfD hat Dinge gemacht. Und deswegen
müssen andere Parteien jetzt Dinge machen.
Genau.
Die SPD hat eine neue Richterkandidatin vorgeschlagen. Falls ihr euch an unsere letzte Podcast-Folge erinnert, in der wir ja über die Richterwahl und die Kampagnen der Rechten dagegen berichtet haben, hat die SPD nun offiziell angekündigt, wen sie als Richterkandidatin für das Bundesverfassungsgericht vorschlagen möchte. Und zwar ist es die Sigrid Emmenegger, die vorgeschlagen wird als Ersatz für die gescheiterte Wahl von Brosius Gersdorf. Es gab schon Äußerungen aus verschiedenen Regierungsteilen, die geäußert haben, es gibt einen sehr positiven Eindruck. Auch die SPD hat gesagt, sie geht davon aus, dass die Richterwahl erfolgreich verlaufen wird. Sie ist auch qualifiziert, ist seit 18 Jahren Richterin und hat verschiedene Bücher geschrieben, hat Erfahrungen im Verfassungsrecht auch. Genau. Heißt ja aber nichts, weil wenn die rechte Medienlandschaft kurz vor der Wahl wieder anläuft, dann läuft die rechte Medienlandschaft kurz vor der Wahl wieder an. Darum ist aktuell der Termin der Wahl auch noch offen und noch nicht festgelegt. Und es ist auch so, die SPD hat ziemlich lange gewartet, bis sie es offiziell angekündigt haben. Also es stand schon scheinbar etwas länger fest, dass sie es werden soll, aber man wollte halt den Rechten diesmal nicht so einen großen Vorlauf geben. Genau, kommen wir weiter. Janis, von Richterkandidaten, die nicht gewählt wurden, zu Jets, die nicht da sind, wo sie sein sollten.
Jets und Drohnen im Zweifelsfall. Es wurde in den letzten zwei Wochen in dem Fall, ich weiß nicht, wie sich das Ganze in der nächsten Woche noch weiter zuspitzt, erst flogen Drohnen nach Polen und nun legt tatsächlich Russland weiter nach und es sind Jets im Luftraum Estlands eingedrungen und heute aktuell zur Aufnahme des Podcasts auch über NATO-Gebiet über der Ostsee geflogen, wodurch auch Eurofighter aufgestiegen sind, um das Ganze zum einen zu beobachten und um das auch, um die Jets auch abzudrängen, gewissermaßen. Ja, es spitzt sich auch weiterhin zu, was von russischer Seite auch Richtung NATO geht. Immer mehr jetzt auch allein schon, dass Drohnen tatsächlich auch NATO-Gebiet getroffen haben, tatsächlich. Als auch eben, dass seit dieser oder auch seit längerem, nur jetzt halt seit den Drohnen halt auch immer wieder auch, wie soll man das sagen, dass immer weiter aus von russischer Seite eskaliert wird, dass dort auch Jets im NATO-Gebiet gesichtet werden bzw. abgedrängt werden müssen.
Ja, Russland testet eben, was geht. Also was sie machen können, bevor es eskaliert.
So was so geht. In der Ukraine hat man schon mal getestet. Da waren auf einmal russische Truppen auf ukrainischem Boden. Mal gucken, wie weit Putin bei der NATO geht.
Um das mal ein bisschen in Perspektive zu setzen, in den letzten 4 Wochen in etwa wurde zweimal der Artikel 4 des NATO-Vertrages aus. Das ist der kleine, ganz sanfte Bruder vom Artikel 5, also der gegenseitigen Beistands, Unterstützung im Angriffsfall. Der Artikel 4 ist ja relativ juristisch uneindeutig. Den kann man relativ oft einsetzen, wenn halt irgendwie nach Auffassung einer der Parteien die Unversehrtheit des Gebietes, die politische Abhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist. Seit Gründung der NATO wurde das Ganze 8-mal in Anspruch genommen und davon 2-mal im letzten Jahr, also in den letzten Monat alleine. Die Russen probieren gerade sehr stark aus. Es bleibt spannend. Vielleicht kommt zu dem Bürgerkrieg auch noch ein Weltkrieg.
Freue ich mich jetzt nicht so drauf, aber...
Kann das auch gerne passen.
Man kann das Ganze nur mit der guten Art von Galgenhumor beobachten. Anyway,
wir werden des Monats. Euch auf dem Laufenden halten, wie das weitergeht, oder...
Vielleicht unser nächster Podcast.
Ja.
Ich habe noch eine Frage zum Zahl des Monats.
Ja.
Ich habe die Zahl gesehen im Dokument.
Ja.
Ich habe eine Ahnung, was es ist, und ich glaube, so langsam sind die Zahlen ausgegangen. Also es gibt so viele Zahlen. Ich will die Zahl jetzt noch nicht sagen, aber kann es sein, dass du einfach in den Kalender geschaut hast und gedacht hast,
nein? Habe ich ihm auch schon
gedacht. Hatte Janis auch gedacht, aber nein, das ist tatsächlich witzig. Janis wollte es dann auch nicht hören, aber es ist tatsächlich eine Zahl des Monats. Und zwar, das größte Windrad der Welt oder das höchste Windrad der Welt entsteht in Deutschland, in Brandenburg, mit einer Höhe von 365 Metern.
Okay.
Besonders interessant finde ich, dass es in Brandenburg entsteht, was der jetzt auch eines der Bundesländer ist, was zeitnah wahrscheinlich eine sehr rechte Regierung bekommen wird. Ich glaube, 2 Jahren dran. Übernächstes Jahr ist Brandenburg dran.
So lange noch aufstellen, wie geht.
Genau. Ja. Aber es wird eines der größten oder das höchste Windrad der Welt werden. 365 Meter hoch, nur 3 Meter kleiner als der Berliner Fernsehturm. Und ordentlich Strom erzeugen in Zukunft. Und diese Höhe soll halt so ein bisschen dafür sorgen, dass weniger Fläche benötigt wird, weil es halt höher ist und dadurch kleinere Flächeneinnahmen gebaut werden können und trotzdem mehr Energiebetrag haben kann. Also die Energiegewinnung soll praktisch effizienter dadurch werden. Wäre natürlich super. Windrad ist auch ein Teil einer zukünftig sehr guten Energiestrategie. Also können wir nur hoffen, dass es erfolgreich ist.
Und in 2 Jahren wird das Ganze abgebrannt mit der AfD-Regierung.
Ja, hoffen wir, dass es nicht so weit ist. Wann ist? Okay, ich gucke jetzt mal kurz. Wahl Brandenburg.
Ist das Tolle. Einerseits sind wir so dieses Land der Techniker und der Erfinder und machen wie in dem Fall das größte Windkraftwerk der Welt. Und andererseits sind wir so gegen Windkrafträder, dass es dann doch nichts wird.
Oh, wir haben auswandern. Wir haben sogar Glück. Die Landtagswahl in Brandenburg war letztes Jahr. Das heißt, wir haben sogar noch 3 Jahre.
Ach, ja. Also ist es erst angefangen worden zu bauen oder ist es schon fertig?
Es ist aktuell, also es wächst weiter, es wird gebaut. Stahlstreben stehen schon. Warte mal, ob das steht. Im Juli haben die Arbeiten begonnen. Im Sommer 26 soll es fertig sein.
Ah, okay. Ja, okay. Gut, bis dahin gibt es dort keine rechte Regierung.
Ja, und dann kann es immer noch abgerissen werden. Also die Hersteller oder die Geschäftsführer der Firma, die das aufstellt, hat gesagt, die rechnen mit dem doppelten Ertrag an Elektroenergie im Vergleich zum normalen Windrad.
Ist auch so generell die Tendenz, dass man Windkraftwerke höher baut, damit sie mehr Energie liefern können.
Mehr Energie und scheint auch funktionieren. Durchgängiger Energie.
Ja. Hohe Energie ist der Meister der Sozialdemokratie.
Was, Schulz? Scholz?
Scholz. Ja, Schulz. Ja. Schulz. Scholz. Stimmt, Schulz. Ja, Scholz war der mit wenig Haaren. Schulz hatte Haare. Damals auch nicht erfolgreich.
Glücklicherweise.
Anyway, Janis, singe uns ein Lied. Irgendwann kriege ich dich dazu, dass du auch tatsächlich
Nein,
machst.
Nein, wirst du niemals. Sei denn, wir nehmen dir im Podcast vielleicht irgendwann mal auf, wenn ich betrunken bin. Meine Musikempfehlung des Monats ist das Lied Woman von Mumford & Sons. Generell eine Band, die sowieso relativ gut zu empfehlen ist. Im Lied Woman explizit geht es um eine, für den Sänger zumindest oder den Ersteller des Liedes, für die Band geht es um die Erfahrung von Liebe und Nähe. Explizit auf eine weibliche Person gehend, was tiefgreifend verändert, was ihn tiefgreifend verändert hat. Und ja, ich finde es ein schönes Lied, höre ich in letzter Zeit sehr, sehr oft die Band.
Schön.
Gut. Ich finde auch mal, es ist schön, irgendwie so das als letztes Thema zu haben, damit wir nicht so wirklich in dieser Weltuntergangsthematik vielleicht landen, obwohl wir es sowieso immer schaffen.
Das kriegen wir hin.
So die letzten Lieder vor dem Krieg.
Ja, hör dir das nochmal an, sowas Schönes wie Gefühle und sowas, du nicht mehr haben. Die nächsten Lieder werden gleichgeschaltet und noch vom Feind handeln und wie wir ihn besiegen müssen. Wird nur noch Propagandalieder geben.
Na, toll.
Eigentlich an der Stelle müsste man mal eine Buchempfehlung geben. Lest euch mal 1984 durch. Ist ein schönes Buch.
Ja, ist ein nettes Buch. Gut, aber das war's dann mit der Folge. Den Buchclub machen wir dann in einem anderen Podcast.
Oh, nach der Zeit des Monats und der Musikempfehlung des Monats gibt es auch demnächst noch das Buch des Monats.
Ja, ich glaube, das passt nicht in unseren politischen Podcast rein. Dafür lebe ich nicht politisch genug.
Okay. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, ich möchte die Musikempfehlung des Monats nicht mehr politisch halten, weil es irgendwann nichts mehr gibt, was man so politisch da passend zuordnen kann und ich das auch nicht immer so politisch machen möchte.
Wir könnten jede zweite Folge American Idiot von Green Day empfehlen.
Dann könnten wir uns eine Filmempfehlung einführen und würden jedes Mal Idiocracy empfehlen. Was besonders
witzig ist, müssen wir machen.
Ja, also der Film nutzt sich tatsächlich, der ist sehr amüsant und ist tatsächlich ein bisschen mehr zu einer Dokumentation mutiert. Einer der Aspekte in dem Film ist, dass der Präsident der USA ein ehemaliger Wrestler ist und jetzt für die USA ja oder Amerika auf dem White House, auf dem South Lawn, also auf dem im Südgarten einen UFC-Fight machen. Cage-Fight. Also sehr. Das will man in einer alteingesessenen politischen Institution haben.
Absolut.
Prügeln und alles. Naja. Anyway.
Alles klar.
Gut, wir hören uns dann nächsten Monat wahrscheinlich wieder. Was wir machen, Winterpause.
Vielleicht.
Gut, bis dann. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.